Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Vor einigen Jahren durfte ich mir einen Filmbeitrag der Christoffel-Blindenmission ansehen. Dort wurde gezeigt, wie einem einzelnen Blinden das Augenlicht wieder geschenkt wird, weil der grüne Star auf dem Auge entfernt wurde. Die Person wurde in einem kleinen Dorf, ich glaube irgendwo in Afrika, abgeholt. Und man ging dann gemeinsam zu einer Bushaltestelle. Es kann vorkommen, dass man dort schon mal mehr als einen Tag warten muss. Wenn der Bus dann kommt, fahren beide zu dem sogenannten Hospital, welches eher einer Baracke gleicht. Die Fahrt dauert auch mindestens mehrere Stunden. Dort angekommen, treffen sie auf viele andere, die ebenfalls operiert werden möchten. Auch jetzt noch einmal stundenlanges Warten. Dann ist es endlich soweit. Es wird immer nur ein Auge operiert, denn falls der Eingriff misslingen sollte, kann man immer noch das andere Auge operieren. Was bei einem erfolgreichen Eingriff natürlich dann auch geschieht. Der Eingriff selber dauert nur wenige Minuten. Danach erhält der Patient eine Augenklappe und muss jetzt noch einige Tage warten, bis dass er diese abnehmen kann. Doch dann war es soweit. Der Blinde und sein Begleiter befanden sich in einem ländlichen Abschnitt. Nachdem die Augenklappe abgenommen wurde, dauerte es noch einige Minuten, bis der Patient die neue Situation für sich realisiert hatte. Anfangs sieht man wohl erst eher Schatten oder Umrisse. Plötzlich ging ihm auf, er kann wieder sehen. Die nachfolgenden Szenen kann ich nur schlecht beschreiben. Er sprang und rannte voller Freude durch den Wald. Solch eine Freude habe ich nur ganz selten in meinem Leben gesehen. So ähnlich muss es wohl auch dem Gelähmten ergangen sein, von dem unser heutiger Textabschnitt berichtet. Ich lese dazu den Abschnitt, der auch auf dem Predigtblatt ausgedruckt ist oder auf dem Gottesdienstblatt. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 16. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. In Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr beantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Das Thema der Predigt lautet, in Jesu Namen wirken. Wir befinden uns in der Anfangszeit der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, es wurde ein 12. Apostel nachgewählt oder bestimmt. Anfangs trafen sich etwa 140 Personen in einem Obergemach. Und nach der Pfingstpredigt des Petrus stieg die Zahl der Gemeinde auf über 3000. Soweit der Zustand der Gemeinde vor den Ereignissen in Kapitel 3. Der erste Predigtpunkt lautet, in Jesu Namen wirken an Elenden. lese noch einmal Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Sie waren es gewohnt, täglich hier um 3 Uhr nachmittags in den Tempelgottesdienst zu gehen. In Kapitel 2, 46 heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Ein wichtiges Kennzeichen der ersten Christen, dass sie sich täglich trafen. Die beiden Apostel waren also auf dem Weg in den Tempel. Es gab hier die Angewohnheit, dass ein gelähmter Mann herbeigetragen wurde, vermutlich auch täglich, um bei denen, die in den Tempel gingen, nach Almosen zu fragen. Das kennen wir heutzutage auch. Ich habe schon öfter jemanden hier vor dem Osnabrücker Dom sitzen sehen, um die eintretenden Gäste nach einer kleinen Spende zu fragen. Das ist jedenfalls nichts Unübliches. Fraglich bleibt jedoch, ob ein Almosen den Betroffenen wirklich weiterhilft. Es ist wahrscheinlich nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. So wurde der gelähmte Mann in unserer Geschichte sicherlich in der Absicht herbeigetragen, dass seine Not etwas erträglicher gestaltet wird. Hinzu kommt, dass es zur damaligen Zeit keine Sozialversicherung gab. Da er alle anderen, die in den Tempel eintraten, um ein Almosen bat, sprach er jetzt auch Petrus und Johannes an. Doch nun erlebt er etwas völlig anderes, vermutlich sogar einmalig in der gesamten Weltgeschichte. Mir ist jedenfalls kein vergleichbares Ereignis bekannt. Verse 4 und 5. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Vermutlich rechnete der Gelähmte damit, dass jetzt die großen Scheine ausgepackt würden. Doch was dann geschah, daran hatte er nicht in seinen kühnsten Träumen gedacht. Verse 6 bis 8. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Im Namen Jesu Christi geheilt. Petrus hat dem Gelähmten das gegeben, was er wirklich brauchte. Dies löste bei dem Geheilten eine unbeschreibliche Freude aus. Verständlicherweise. Wir würden dies als ein Wunder beschreiben. Im 12. Jahrhundert führte einer der römischen Päpste, Thomas von Aquin, in der Petruskirche und im Vatikan herum. Zu einem Zeitpunkt, als gerade große Geldmengen gezählt werden sollten. Als sie umhergingen, deutete der Papst auf das Gold, das Silber, die reich verzierten Gebäude und all die Pracht und sagte, siehst du, Thomas, heute kann die Kirche nicht mehr sagen, Silber und Gold besitze ich nicht. Ich sehe es, sagte Thomas, aber ich sehe noch etwas anderes. Sie kann auch nicht mehr sagen, geh umher. Der Hauptauftrag einer Gemeinde besteht nicht darin, so viel Geld wie möglich zu scheffeln, oder die Not von Leidenden etwas zu lindern, sondern das Evangelium in Vollmacht im Namen Jesu Christi zu verkündigen. Nun ist die Heilung des Gelähmten, der lahm gewesen ist von Mutterleibe an, auch ein Bild für den natürlichen Menschen, der von Geburt an gelähmt ist in seinem Verhältnis zu Gott und dem daraus resultierenden Handeln in der Welt. Oder, um auf die Eingangsgeschichte einzugehen, der blind ist für Gott. Gefangen gehalten durch die Sünde und den Teufel. Eine Gefangenschaft oder ein Gelähmtsein und eine Blindheit, die kein Mensch jemals überwinden kann, wenn nicht der Sohn Gottes, Jesus Christus, selbst eingreift. Ein erschütterndes Beispiel haben wir erst letzte Woche wieder durch den Flugzeugabsturz erlebt. Wir haben keine umfassende Kenntnis davon, wozu der Mensch wirklich fähig ist. Weil wir oftmals blind sind für unsere Sünden und Verfehlungen. Wir halten uns für gute Menschen, weil wir etwas für die Umwelt tun, faire Produkte kaufen, uns gesellschaftlich und politisch engagieren. Wir sind glücklich, wenn wir vor Gericht die Wahrheit gesagt haben. Und die anderen sind auch nicht besser als wir. Menschen sind zerfressen vor Neid und Gier und Eifersucht. Sie wollen anerkannt werden, Ruhm und Ehre haben. gelähmt vor lauter Selbstsucht. Und das gilt nicht nur für Ungläubige. Dass die bösen Verhaltensweisen aus uns nicht nur so hervorbrechen, liegt einzig und allein daran, dass Jesus uns festhält und vor Schlimmerem bewahrt. Dass er den Teufel daran hindert, uns in völlige Verzweiflung oder Hass und Wut zu treiben. Wir stehen charakterlich nicht besser da als alle anderen Menschen und können dies mit unserem vermeintlich guten und festen Willen auch nicht erreichen. Wir können vielleicht ein paar Symptome beheben, aber mehr auch nicht. Und die Welt kann uns dabei erst recht nicht helfen. Hier bringen uns Almosen nicht weiter. Was nützen mir Silber und Gold, wenn ich gelähmt oder blind bin? Es kann mein Leben etwas angenehmer gestalten, doch das war's dann auch. Wenn wir als Gemeinde nur dazu da wären, um Wohltaten zu verrichten, dann könnten wir uns mit der AWO und dem Deutschen Roten Kreuz zusammenschließen, denn diese Organisationen können das viel besser als wir. Petrus und Johannes tun das, was sie konnten. Petrus gab ihm das, was er hatte, nämlich: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann ergriff er ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Petrus hatte den Blick für das Wesentliche, allerdings auch die Vollmacht dazu. Er sah den Menschen in seinem Elend und führte ihn im Namen Jesu heraus. Es ist immer vorteilhaft, wenn Frischbekehrte von erfahrenen Christen begleitet und in eine Gemeinde hineingeführt werden. Ursprünglich waren Petrus und Johannes ja auf dem Weg zum gemeinsamen Gebet. Obwohl sie sicherlich auch sonst noch viel zu tun hatten, war ihnen das Gebet mit den Brüdern und Schwestern vorrangig wichtig. Und vor allem die gemeinsame Verbindung zu ihrem Herrn und Meister Jesus Christus. Ohne ihn würden sie nichts tun können. Zumal sie ja offenbar völlig mittellos waren. Doch nun saß noch der Gelähmte vor der Tür, der verhinderte, dass die beiden Apostel unverzüglich zum Gebet gehen konnten. Allerdings hatte Jesus selbst, als er noch auf der Erde weilte, sich vornehmlich um die Ausgestoßenen, Kranken und Leidenden der Gesellschaft gekümmert. In Matthäus 9, 35 bis 38 steht es folgendermaßen: Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir benötigen rechtschaffende, bevollmächtigte Arbeiter, die vom Herrn berufen und eingesetzt sind, und keine Arbeiter, die aus eigenem Antrieb und Überlegung heraus die Ernte einfahren wollen. Und bestimmt hast du schon mit mir bemerkt und festgestellt, dass der gerade zitierte Vers aus dem Matthäusevangelium auch auf unser Land zutrifft. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Weil sie den wahren Hirten nicht kennen. Es jammert Jesus, wenn er die Scharen von Menschen sieht, die verschmachtet und zerstreut sind. Doch um aus diesem Zustand herauszukommen, ist jeder Mensch aufgerufen, sich an Jesus, den guten Hirten, zu wenden. Matthäus 11, 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ist Jesus dein guter Hirte, der dich in diesem Leben führt und bewahrt? Bist du dir sicher, dass Jesus dich kennt? Johannes 10, Vers 14: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Jesus kommt in unser Elend hinein und hilft dem Gebrechlichen auf. Wir brauchen Boten, die durchs Land gehen und den Menschen sagen: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. In unserer Geschichte wurde das an dem körperlich Gelähmten auf eindrückliche Weise sichtbar. In Vers 8 können wir lesen: Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Damit komme ich zum zweiten Predigtpunkt: In Jesu Namen wirken in der Gemeinde. Dadurch, dass der Gehalte so durch die Halle tobte, wurden natürlich alle anderen, die ebenfalls im Tempel waren und das sahen, auf ihn aufmerksam. Sie sahen ihn umhergehen und Gott loben, und das Volk erkannte auch, dass es ja derselbe ist, der vorher vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Als sie das sahen, waren sie sehr erstaunt, aber auch entsetzt. Wie konnte dies geschehen? Das ist doch unmöglich. Immer mehr Menschen strömen herbei, um sich dieses wundersame Geschehen aus der Nähe anzuschauen. Vers 11. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Die Halle Salomos war eine Säulenhalle an der Ostseite des äußeren Vorhofs in dem von Herodes dem Großen errichteten Neubau des Jerusalemer Tempels. Sie war auch für Nichtjuden zugänglich und wurde für die religiöse Unterweisung benutzt. In diesem Teil des Tempels kam nun eine große Menge von Menschen zusammen. Wieder sahen sich Johannes und Petrus einer Gruppe von Neugierigen gegenübergestellt, wie bereits bei der Pfingstpredigt, ohne bewusstes eigenes Zutun. Weshalb sind die Tempelbesucher denn alle in die Halle Salomos geströmt? Nun, weil sie von diesem außergewöhnlichen Ereignis, die Heilung des Gelähmten, angezogen worden sind. Und da drängt sich jetzt möglicherweise die Frage auf, ob wir nicht unsere Versammlungen attraktiver gestalten müssen. Vielleicht dem außenstehenden, religiös interessierten Menschen etwas Spektakuläres bieten soll. Ein krachendes Erlebnis, was wir so bald nicht mehr vergessen. Dann haben wir endlich die Zuhörerschaft, die wir uns wünschen, und können dann anschließend unsere Predigt loswerden. Ist dies das Gebot der Stunde? Als ich mir diese Fragen gestellt habe, ist mir die Geschichte Moses in Ägypten eingefallen. Nachzulesen in 2. Mose 4 ab Vers 18. In Vers 21 heißt es: Und der Herr sprach zu Mose: Sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Das heißt, der